Einen recht guten Abend auch von meiner Seite heute an diesem Mittwochabend am Maifeiertag. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend zu kommen, und ich freue mich auch um die Gesichter, die inzwischen doch vielfach bekannt geworden sind. Lass uns noch zu Beginn kurz die Hände falten. Himmlischer Vater, dein Wort ist wie ein Fels, ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, voller Kraft und Macht. Dein Wort ist wie ein Schwert, das Mark und Bein zu trennen vermag. Dein Wort ist aber auch das Brot, von dem wir leben, die Quelle, aus der wir trinken und satt werden. Und so lass du dein Wort heute Abend so in uns wirken, wie es deinem Willen entspricht. In Jesu Namen. Amen. Heute Abend geht es um das Thema Christus nachjagen. Wir sind angekommen in der zweiten Hälfte des dritten Kapitels und wir beginnen ab Vers 12. Christus nachjagen, was heißt das? Heißt das Jesus nachfolgen? Wie müssen wir das verstehen? Paulus redet davon, dass wir Jesus und seinem vorgesteckten Ziel nachjagen sollen. Wir haben es auch schon bei der Einleitung heute Abend gehört, wie das im gelebten Leben man sich das vorstellen kann, dass man von der Polizeikontrolle unverrichteter Dinge wegfährt und damit rechnen muss, dass die nachgejagt kommen, um einen einzuholen. Das ist eine intensive Aktivität, dass man jemand einholen und erreichen will, dass man jemand packen will. Und wenn Paulus davon redet, dass er Jesus Christus in seinen vorgesteckten Zielen nachjagen will und es auch tut, dann geht es genau um diesen Sachverhalt, dass er alle Mühe da reinsteckt, Christus zu packen und das Ziel zu erreichen, das Christus vorgesteckt hat. Er schreibt ab Vers 12, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Wir haben hier es mit einem Mann zu tun, der nicht lange gefackelt hat. Paulus war so ein Petrus-Typ. Heute würde man sagen, ein Alpha-Tier. Vielleicht auch Choleriker. Jemand, der nicht jetzt groß Rücksicht darauf genommen hat, was die anderen gerade dabei empfinden, wenn er etwas sagt oder tut. Es ist einer, der auch von der Sache überzeugt ist. Das muss man sich einfach mal vorstellen, wenn einer mehrmals todesreif geprügelt wurde. Zweimal wurde er ausgepeitscht mit einem Hieb weniger als die Todesstrafe. 40 Hiebe galten im Römischen Reich als Todesstrafe. Deswegen durften bei Auspeitschungen nur 39 Hiebe verrichtet werden, sonst musste man den Staat einschalten, wenn man damit rechnen musste, dass der Mensch dabei umkommt. Gesteinigt ist er geworden. Von Wegelagern überfallen, wie er sagt im 2. Korinther Briefen, Kapitel 9, wo er die ganzen Dinge aufzählt. Das können Sie mal in einer stillen Stunde sich mal zu Gemüte führen, was da alles gewesen ist bei seinem Dienst, und dennoch gibt er nicht auf. Ein zarter, Beseiteter hätte vielleicht nach dem ersten Mal ausgepeitscht werden, aufgegeben, spätestens nach der ersten Steinigung. Paulus ist einer, der 2,5 Jahre sich in die arabische Wüste verkrümelt hat, weil er Angst vor seinen besten Freunden hatte. Die Menschen, die ihn auf den Weg geschickt hatten, nach Damaskus, um Christen gefangen zu setzen, in Ketten zu legen und wieder zurückzubringen nach Jerusalem, vor diesen Menschen musste er sich nach seiner Bekehrung in Damaskus fürchten. Da wurde er in einem Riesenkorb über die Stadtmauer hinuntergelassen und ist geflohen nach Arabien, hat sich dort versteckt gehalten, 2,5 Jahre lang. Und dann geht er zurück in seine Heimat und ist wohl 14 Jahre dort, ohne dass er irgendwie einen Auftrag von Gott bekommt. Und wenn er diesen Auftrag bekommt, dann nimmt er diesen Auftrag mit einer Ernsthaftigkeit an, die seinesgleichen sucht. Wie oft geben wir nach den ersten kleinsten Schwierigkeiten auf? Da ist Paulus uns ein Vorbild. Der hat nicht auf die äußeren Umstände geschaut, sondern hat das Ziel vor Augen gehabt. Lass mir das Ziel vor Augen haben, singen wir ja in dem bekannten Lied. Und dieses Ziel hat er vor Augen gehabt und ließ sich nicht einschüchtern von allen Gefahren, nicht einmal vom Verrat durch die eigenen Glaubensgeschwister. Gerade in 2. Korinther 9 spricht er davon, dass von all diesen Widerwärtigkeiten, die er erfahren und erleben musste im Dienst für Jesus, war das Allerschwierigste das, was er bei den falschen Brüdern erleben musste. Diese Enttäuschung. Aber auch das hat ihn nicht verzagt werden lassen, sondern er bleibt am Ball, er bleibt bei der Sache, er behält das Ziel vor Augen. Und darin ist Paulus uns ein riesengroßes Vorbild. Wir werden es gleich nachher im nächsten Abschnitt davon haben, dass er das selber weiß, dass sein Leben als Vorbild gelten kann. Aber hier an dieser Stelle, obwohl er seiner Sache 100% überzeugt ist, sagt er nicht, dass er das Ziel schon erreicht hätte, dass er angekommen wäre, dass es ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Das Wort hinter dem Vollkommensein hier ist im Perfekt, also das, was zum Abschluss gekommen ist. Und er sagt, ich bin nicht vollkommen in dem Sinne, dass die Vollkommenheit, die ich habe, zum Abschluss gekommen wäre. Das ist für uns so ein bisschen ein Gedankensprung, eine Vollkommenheit, die noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Denn vollkommen bedeutet für uns normalerweise, dass es ja fertig ist. Das ist ja vollendet. Aber er nimmt hier ganz bewusst das Perfekt, das in der Vergangenheit zum Abschluss gekommen sein, so ist es nicht mit mir. Ich bin noch auf dem Weg. Und darum folgt daraus, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist ein interessantes Bild. Wir haben ja in Kapitel 1 schon den Satz von ihm gehabt, dass er im Blick auf die Gemeinde in Philippi guter Dinge ist, dass der, der in ihnen das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Und da ist Jesus derjenige, der Anfänger ist und Vollender, auch des Glaubens, so wie es der Hebräerbrief uns lehrt. Jesus steht am Anfang und Jesus steht am Ende. Deswegen heißt es ja auch in der Offenbarung, ich bin das Alpha und das Omega, Anfang und Ende. Und dieses Alpha und Omega ist jeder andere Buchstabe auch auf dem Weg durch unser Leben in der Nachfolge. Wir haben schon ein paar Mal den Vers gehört, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der, der uns auf den Weg bringt und zum Ziel bringt, der ist es auch, der uns begleitet auf diesem Weg. Paulus muss das aber noch bekräftigen in Vers 13, was er jetzt in Vers 12 gesagt hat, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Wir sind nicht fertig, solange wir atmen. Wir hatten das auch am ersten Abend, dass Gott sein Werk in uns vollbringt, bis wir unseren letzten Atemzug aushauchen. Arbeitet er an uns. Und wenn in unserem Alter uns das Leben schwerfällt und wenn man gerne erlöst werden würde von den Qualen eines Lebens in einer gefallenen Welt mit allen Folgen, wenn die Schmerzen zu groß werden, wenn die Enttäuschungen noch größer werden, dann bleibt eben dieser Aspekt ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Unser Herr Jesus Christus, der hat uns auf den Weg gebracht, er ist jetzt bei uns und er bringt uns zu dem Ziel, wo er uns haben will. Genauso wie Jesus dem Jünger Petrus gesagt hat, jetzt bist du stark, du gehst, wohin du willst, aber es werden Tage kommen, da wirst du hingeführt werden, wo du nicht hingehen willst. Selbst Petrus muss das auf sich zukommen sehen und das akzeptieren, dass manches ihm nicht passen wird. Und das gehört dazu in einem Leben, wo wir zur Vollkommenheit hingeführt werden. Die Vollendung geschieht in der Ewigkeit, aber es gibt eine Vollendung unseres Weges dorthin und davon redet Paulus hier. Ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Diesen 14. Vers hatten wir gestern Abend, wo es um diesen Wettkampf ging, um den Lauf, den wir laufen in unserem Leben. Und wir hatten auch gesehen, dass jeder Wettkampf, so begeisternd er auch sein kann, der Wettkampf ist auch anstrengend. Und Paulus benutzt dieses Bild ganz bewusst. Das Leben als Christ kann auch sehr anstrengend sein, in einem guten Sinne, weil diese Anstrengung uns vorwärts bringt und uns dem Ziel näher bringt. Es gibt eine gewisse theologische Einstellung, dass wenn man Christ wird, dass die Probleme dann aufhören, dass dann auch der Wohlstand sich einsetzt und dass Gott einen segnet und alles wird gut und die Probleme sind dann weg. Und wenn man dann Probleme hat oder krank wird, dann liegt es daran, dass man nicht richtig glaubt. Wir kennen alle wahrscheinlich Menschen, die so denken. Wir haben auch in unserer eigenen Verwandtschaft den Fall gehabt, dass einer zu meiner Frau gesagt hat, als ihr erster Mann mit 32 Jahren sehr früh verstorben ist, hat er gesagt, mir wäre das nicht passiert. Du glaubst halt nicht richtig. Ich finde es so trostreich, dass die Bibel, auch hier Paulus an dieser Stelle, so nüchtern und klar ist. Und Martin Luther hat nicht umsonst vom Schwarmgeist geredet, wo Menschen sich zusammenrotten und sich gegenseitig aufpeitschen und sich selbst irgendwas einreden, was gar nicht in der Bibel drin steht. Er jagt dem vorgesteckten Ziel nach, dem Siegespreis, der erst am Ende steht, nicht am Anfang. Und der Siegeskranz, der einem aufgesetzt wird, wenn wir die Siegespalmen in den Händen halten. Paulus hat auch diesen Gedanken, wie ich es gestern Abend an ein paar Beispielen erläutert habe, nicht irgendwie aus Eigenoffenbarung oder aus seinen eigenen Ideen, sondern das ist eine Lehre, die Jesus selbst gelehrt hat. Und Paulus hat die Lehre Jesu aufgenommen und das umgesetzt und übersetzt für das Publikum außerhalb Palästinas, sodass sie das auch gut verstehen. Er ist im städtischen Milieu hauptsächlich unterwegs und nicht unter Bauern, so wie in Palästina die meisten Menschen eben von der Landwirtschaft lebten, und Jesus hat deswegen auch sehr viele Bilder aus der Landwirtschaft verwendet. Von den bösen Weingärtnern hatten wir es gestern Abend. Oder vom vierfachen Ackerfeld. Oder von dem Feigenbaum, der keine Frucht trägt. Und der Gärtner bittet darum, lass mich noch ein Jahr umgraben und düngen. Vielleicht bringt der Baum doch noch was. Also Jesus hat sehr viele Bilder aus der Landwirtschaft verwendet, weil das die Sprache war, die die Menschen verstanden haben. In Ephesus hat niemand Landwirtschaft gemacht. In Philippi sowieso nicht. Philippi war eine römische Kolonie, die gegründet wurde, um zur Ruhe gesetzte Offiziere einen Lebensabend zu ermöglichen. Und da hat man einfach Parzelle ausgeteilt und das war quasi die Rente, die diese Menschen bekommen haben, konnten sich dort niederlassen, jemanden anstellen. Aber es war ein städtisches Milieu. Jesus hat dieses Bild aber mit einem landwirtschaftlichen Bild verbunden und hat gesagt, von der Nachfolge, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Also im Grunde genau die gleiche Aussage, nach vorne gerichtet sein, das Ziel vor Augen haben, nach dem vorgesteckten Ziel streben, nicht schauen, was habe ich denn alles schon erreicht oder was hat bisher alles nicht geklappt und wie eine Last an mir liegt. Und wie es im Hebräerbrief dann heißt, in der Theologie des Paulus, dass man die Kleidung, wenn man einen Lauf macht, Dann legt der Athlet die Kleidung ab, weil die lose, bauschige Kleidung der Antike, die war nicht geeignet zum Laufen. Da hat man sich drin verheddert. Und so moderne Funktionswäsche, so wie wir es heute haben, die man so stricken kann, dass sie auch eng anliegt und einen nicht behindert, das gab es in der Antike nicht. Da hat er gesagt, dann legt man die Kleidung ab, damit man auch laufen kann. Aber Jesus sagt selbst, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wer mir nachfolgen will, der hat eine Aufgabe vor sich. Nachfolgen vom Bild her ist ja vorwärtsgehen in den Fußstapfen dessen, der vorausgeht. Und deswegen ist Jesus Christus selbst das vorgesteckte Ziel. Und deswegen heißt es auch Christus nachjagen und dem vorgesteckten Ziel nachjagen, weil das ein und dasselbe ist. Wir wollen ja das Ziel erreichen, das Jesus Christus selbst erreicht hat. Durch Tod und Auferstehung. Und wir wollen in seinen Fußstapfen den Weg gehen, den er gegangen ist. Dazu gehört, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Ich hatte vorhin gesagt, Paulus sei außergewöhnlich fokussiert, habe es mit anderen Worten gesagt, aber er ließ sich nicht abbringen von all den Widerwärtigkeiten und all dem Leid, das er erfahren musste. Ist das etwas, was nur ihn betrifft? Nein. Jesus hat seinen Jüngern ganz klipp und klar gesagt, die Welt wird euch hassen. Ihr braucht gar nicht darauf warten, dass die Leute euch mögen und lieben. Wir hatten es von den Seligpreisungen und dann die erste Aussage von der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Und mir ist das irgendwann mal in jüngeren Jahren klar geworden, wir wollen ja so gerne nicht Salz der Erde sein, sondern Zucker der Erde. Ich habe mal bei der Konfirmation zwei Salzstreuer gefüllt. Einen mit Salz und einen mit Zucker. Ich habe die Salzstreuer aufgehalten und gesagt, was habe ich denn da? Hattest du doch Salz. Sind Salzstreuern, seid ihr sicher? Ja, natürlich. Also gut, probier mal, gib ihm einen. Dann sagt, ja, da ist Zucker drin. Dann sagt, ah, das ist ja Salz. Ich habe den Konfirmanden gesagt, ja, ihr habt die Wahl. Wollt ihr so leben, dass alle euch lieben wie das Zuckerschlecken? Oder wollt ihr so leben, dass ihr wirklich Salz der Erde seid? Und das ist die Frage, die sich uns immer wieder stellt. Richten wir uns so in dieser Welt ein, dass wir es leicht haben, dass die Menschen uns mögen, mindestens nicht gegen uns sind, oder gehen wir den Weg, den Jesus befohlen hat, wo er gesagt hat, wer mir nachfolgen wird, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Was hat es geheißen, sein Kreuz auf sich zu nehmen? In der Antike als Wenn die Römer einen gekreuzigt haben, dann haben sie nicht das Kreuz zum Kreuz zusammengebunden oder genagelt, so dass der Verurteilte das ganze Kreuz trägt, sondern den Kreuzbalken hat man über die Achsel gebunden oder festgenagelt. durch die Handgelenke. Und dann hat man diesen Menschen durch die Stadt gejagt. Also es ist nicht so wie bei den Kreuzgängen in den katholischen Kirchen, wo Jesus dargestellt wird wie mit einem Kreuz, mit Kreuzbalken und Langbalken, so über der Schulter, sondern so ging man mit dem Kreuz ohne den stehenden Teil durch die Stadt. Und das hatte eine Symbolwirkung. Das war wie ein Strich durch das Leben. Erstens wurde der Mensch aus der Gesellschaft verstoßen durch diese Tat. Und dann wurde dadurch bekundet, dieses Leben wird ausgelöscht. Und dann draußen vor den Toren der Stadt wurde dieses Leben, das schon aus der Gesellschaft in hellenistischer Sprache ostraziert wurde, also hinausgeworfen, exkommuniziert, wurde dieses Leben dann an den feststehenden Balken hingehängt zur Exekution. Wenn Jesus uns also sagt, seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, Lukas sagt täglich, und folge mir nach, dann heißt es, die Bereitschaft, sich auch ausschließen zu lassen und eben nicht zu der Gesellschaft in der Weise gehören, dass die Menschen einen akzeptieren und bejubeln. Hier darf es keine Missverständnisse geben. Paulus sagt nicht, dass ich es bereits erreicht hätte oder schon vollkommen wäre, aber ich muss bereit sein, diesen Weg jeden Tag weiterzugehen. Wir hatten es vorhin von dem Vollkommensein, vollkommen im Perfekt. Paulus greift diesen Gedanken noch einmal auf in Vers 15 und 16. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein, und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Die Ausleger sind nicht alle einig an dieser Stelle, was Paulus hier meint. Die einen denken, dass er das ironisch bzw. sarkastisch meint, wie viele von uns nun vollkommen sind. Ja, ihr meint ja so, ihr wärt vollkommen. Wenn ihr wirklich vollkommen seid, dann sei auch wirklich so gesinnt. Und falls ihr auch eine andere Meinung habt, das wird euch Gott schon noch zeigen. Aber andere sind der Meinung, dass das durchaus so gemeint ist, wie es da steht. Denn hier steht nicht das Vollendetsein im Perfekt, sondern adjektivisch die Vollkommenen, das heißt diejenigen, denen nichts fehlt. Und die Vollkommenheit, die wir in Christus haben, oder die Ganzheit, die wir in Christus haben, ist nicht eine moralische oder ethische Vollkommenheit oder Perfektheit. Sondern die Vollkommenheit, die wir haben, ist eine Ganzheit. Uns fehlt nichts. Uns fehlt nichts zum ewigen Leben. Uns fehlt nichts zur Gemeinschaft mit Gott. Und obwohl der gleiche Verbstamm in beiden Begriffen drinsteht, an der ersten Stelle perfekt und hier adjektivisch im Präsens, ist doch eine andere Idee, die damit schwingt. Auch wenn wir noch nicht im abschließenden Sinne vollendet sind oder vollkommen sind, sind wir doch vollkommen als Kinder Gottes, an denen nichts fehlt. Was sagen die Eltern so oft, wenn ein Baby kommt oder die Großeltern? Ich bin neunfacher Opa und wenn so ein kleines Würstle da auf dem Arm liegt, dann sagt er, da fehlt ja gar nichts, es ist ja alles dran. Es ist vollkommen. Das Kind ist vollkommen. Oh, es fehlt dem Kind noch viel. Das Kind noch, muss noch sprechen lernen, das Kind muss selbstständig essen lernen, das Kind muss die Schuhbändle binden lernen. Mein Enkel Wedi hat gerade letzte Woche gelernt, die Schuhbändel zu machen, und da hat man gleich ein WhatsApp-Video davon gemacht und dem Opa geschickt, ein stolz wie Oskar, gell? Das muss man lernen. Man muss lernen, miteinander umzugehen, man muss lernen, in der Schule Grammatik, Rechnen, man muss so viel lernen, man muss Leben lernen. Wie viele Menschen gibt es, die volljährig sind, die auch eine Ausbildung oder ein Studium und alles fertig haben und können nicht leben? Haben ihr Leben nicht im Griff? Ich lebe ja im Umkreis von einer Universitätsstadt. Tübingen, 90.000 plus, 30.000 Studierende. Und ich habe an keiner Stadt, in der ich gelebt habe, so viele Menschen gesehen oder bin so vielen Menschen begegnet, die im Grunde lebensunfähig sind. Brutal gescheit. Intelligent bis dort hinaus. Aber haben nicht gelernt, worum es geht im Leben. So wie der Mensch das Leben lernen muss, und zwar in jeder neuen Lebensphase neu, so ist es auch für den Christ, für das Kind Gottes. Es fehlt dem Kind Gottes nichts, wenn es zum Glauben an Jesus Christus kommt und das neue Leben beginnt. Aber das neue Leben ist noch nicht vollendet im Sinne dessen, dass wir schon alles gelernt hätten, was auf dem Weg der Nachfolge noch auf uns zukommt. Und darum geht es darum für die Vollkommenen, dass wenn wir etwas erreicht haben auf dem Weg der Nachfolge, wenn wir eine Erkenntnis bekommen haben, wenn Gott unser Herz angerührt hat und in uns etwas verändert hat, dann sollen wir so leben, wie wir es eben seither von ihm gelernt haben. Und das haben wir ja auch gestern Abend gehabt, dass Adel verpflichtet und dass, wenn wir diesen Stand erreicht haben, dass wir eben gemäß diesem Stand auch leben sollen. Was heißt das? Wir hatten Galater 5:25 uns angeschaut, nur ganz kurz im Vorbeiflug sozusagen. Dort steht, wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Wer A sagt, der muss auch B sagen. Wenn du Christ bist, dann musst du eben auch als Christ leben. Das ist die Verantwortung, die du hast. Und es passt nicht zusammen, dass einer sagt, ja, ich bin Christ und folgt Jesus nicht nach. Jesus hat niemanden dazu berufen, ein Christ zu werden. Zeigen Sie mir eine Stelle in der Bibel, wo es darum ging, dass Jesus gesagt hat, du musst Christ werden. Er hat immer die Leute in die Nachfolge gerufen. Darum ging es ihm. Und Christ ist der, der Jesus nachfolgt. Und wir kennen ja alle die unterschiedliche Bezeichnung. Wir reden von den Namenschristen, wir reden von den Karteileichen in den Kirchengemeinden und so weiter und so fort. Wir haben eben diese Begrifflichkeit, die wir selbst geschaffen haben und die wir benutzen. Jesus redet nicht von Christen, er redet von Kindern Gottes und von Jüngern, von Menschen, die ihm nachfolgen. Und darum geht es in unserem Leben. Und darum geht es dem Paulus, dass wir uns ausstrecken nach dem vorgesteckten Ziel, dass wir uns Jesus Christus, dass wir Jesus Christus nachjagen auf dem Weg der Nachfolge. Aber was heißt das hier, wenn Paulus an die Galater schreibt, wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geist wandeln? Das steht ja in dem Kontext, wie ich es auch schon erwähnt habe, von der Frucht des Geistes. Und ich möchte die neunfache Frucht des Geistes heute Abend noch einmal erwähnen, weil das inhaltlich beschreibt, wie ein Leben in der Nachfolge aussieht. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Dieser Nachhang gegen all dies ist das Gesetz nicht, steht da, weil im Galaterbrief es ja um die Gerechtigkeit geht, in ganz besonderer Weise, wie wir gestern Abend gesehen haben, wie es auch im Philipperbrief, wie wir es gestern Abend gesehen haben, auch geht. Und dass man nicht durch das Gesetz gerecht wird, im Galaterbrief beschreibt Paulus das Gesetz als Zuchtmeister, das einen dazu bringt, zu erkennen, dass man selbst Sünder ist und die Gnade braucht. Der Zuchtmeister hat aber eine besondere Aufgabe. Und das ist, das Kind, den Jugendlichen so weit zu bringen, dass es selbstständig agieren, handeln, leben kann. Und deswegen ist auch hier das Gesetz nicht gegen solche Dinge. Man darf ruhig Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, all das darf man ruhig einfordern von einem Christen. Nicht, weil man dadurch sich das Heil verdient, sondern weil das die Frucht des Geistes ist, der in einem Christen wohnt. Und wenn der Geist schon in uns wohnt, dann will der Geist diese Frucht bringen. Und deswegen darf man das auch einfordern. Und das ist keine Gesetzlichkeit, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Jesus Christus nachjagen, inhaltlich gesprochen, heißt es, dass ich mein Leben so ausrichte, dass er diese Frucht des Geistes in mir wachsen lassen kann. Dass er nicht jede Rebe ausschneiden muss, wie es Jesus sagt im Gleichnis von dem Weinstock. Dass jede Rebe, die keine Frucht trägt, ausgeschnitten wird, zusammengesammelt und verbrannt wird. Und dass die Rebe an Christus, an dem Stamm, an dem Weinstock bleiben soll, weil nur wer in ihm bleibt und er in ihm, der bringt viel Frucht. Und darum geht es. Jesus nachfolgen, Jesus nachjagen, das ist ein anderes Bild für in Jesus bleiben. Ganz nah bei ihm. Und Jesus bleibt nicht stehen. Und deswegen können wir auch nicht stehen bleiben. Er bleibt nicht stehen. Er hat was vor mit uns. Er geht einen Weg und will uns mitnehmen. Wenn wir jetzt diese Dynamik, die jetzt an so vielen Abenden zur Sprache gekommen ist, nochmal Revue passieren lassen, Paulus spricht ja davon, dass wir mit Furcht und Zittern schaffen sollen, dass wir selig werden. Er sagt hier, ich vergesse, was hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was vorne liegt und jage dem vorgesteckten Ziel nach. Das klingt wie Werkgerechtigkeit, wenn man das nicht im Kontext versteht. Es geht nicht darum, was wir schaffen oder was wir erleben, was unser Erfahrungshorizont ist, sondern es geht darum, was Gott in uns tut, der in euch das gute Werk angefangen hat, der will es auch vollenden. Und das andere, wie Gerhard Meyer das so schön sagt, Gott bewirkt unser Heil, aber tut es nicht ohne uns. Er tut es nicht ohne uns. Wir sind nicht passiv dabei, wenn er unser Heil bewirkt. Darum ruft er Menschen in die Nachfolge. Und wenn er diesen Ruf erschallen lässt, dann wird es manche Leute geben, die traurig davongehen, weil der Preis der Nachfolge ihnen zu hoch scheint. Die Menschen begreifen nicht, dass das Reich Gottes wie ein Schatz im Acker ist, für den man alles andere hergeben muss, weil das so kostbar ist. Oder die kostbare Perle, für den der Kaufmann alles andere hergibt, dass er nur diese Perle haben kann. Die Menschen begreifen das nicht, die sich traurig abwenden und sagen, nein, der Preis der Nachfolge ist mir zu hoch. Ich hatte in jungen Jahren, ich war gerade mal 15 Jahre alt, eine wahnsinnig interessante Begegnung auf einer Jugendfreizeit drüben in meiner Heimat in Kanada auf Salt Spring Island. Und die haben bei dieser großen Jugendfreizeit mit, ja, ich weiß nicht, ob wir 300 oder 400 Jugendliche waren, wir haben gesagt, wir bringen jemanden ganz besonderen heute Abend. Also, ihr könnt euch jetzt schon freuen. Und dann haben sie gesagt, er wird mit dem Flieger kommen, mit dem Wasserträgerflugzeug, wir waren ja auf einer Insel. Und dann haben wir das gehört, wie so ein Flugzeug dröhnen immer näher kam und immer näher. Und dann alle gingen raus und haben geguckt, wie dieses Flugzeug landet. Und unser Gast steigt aus und wir denken, was ist denn das für ein weißes Hemd, eine schwarze Hose? Und naja, gut, lassen wir es auf uns zukommen. Und dann hat er uns seine Lebensgeschichte erzählt. Er ging nach vorne und fing an, ja, ich war junger Anwalt, noch nicht lang verheiratet. Wir hatten unser erstes Kind. Und eines Tages habe ich meine stille Zeit gemacht. Das war mir wichtig, auch obwohl ich sehr im Beruf eingebunden war, habe eine sehr gut laufende Kanzlei gehabt. Wir haben Geld gehabt ohne Ende. Wir wussten gar nicht, was wir mit dem Geld machen sollten, ob noch ein Boot und noch ein Auto und ja, was wir denn machen sollen mit all dem. Aber ich habe meine stille Zeit gemacht und ich habe dieses Gleichnis, nicht das Gleichnis, sondern die Begegnung in den Evangelien gelesen, wo Jesus dem reichen Jüngling sagt, wenn du mir nachfolgen willst, geh hin, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Und in dem Augenblick habe ich gewusst, Jesus meint mich. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, du Schatz, ich habe jetzt was in der Bibel gelesen, das lässt mich nicht los. Ich glaube, dass Gott will, dass wir alles hergeben. Und unser Leben soll ihm gehören und ja, ihm nachfolgen, was auch immer er für Wege führt. Kannst du da mitgehen? Und die hat gesagt, du, seltsam, aber ich habe auch irgendwo das Gefühl, dass das für uns dran ist. Da hat er seine Frau genommen, die hat das Kind genommen, hat es in den Kinderwagen gesteckt. Und sie gingen dann zur Tür. Sie wollten einfach die Tür abschließen. den Schlüssel einem Makler geben und sagen, verscherbelt alles und gebt das Geld an die und die Werke, dass die das den Armen geben. Im Rausgehen hat die Frau gesagt, du, hier neben der Tür in dem Regal, da ist doch die Ware, die in unserer Familie seit Generationen ist, da wird Gott doch nichts dagegen haben, wenn ich die Vase mitnehme. Ach, das ist ja nichts, es hat ja nur sentimentalen Wert, komm, steck sie in den Kinderwagen und dann sind sie fort. In den nächsten Wochen hat er uns erzählt, hat Gott keinen anderen neuen Weg geführt, sondern es kamen immer mehr Klienten, die gesagt haben, wir brauchen dich als Rechtsanwalt. Und dann hat er gefragt, ja, will Gott mich weiterhin als Rechtsanwalt, was dann? Und dann hat er gesagt, okay, dann öffnen wir eine neue Kanzlei, aber was wir haben, das soll Gott gehören. Was bedeutet das? Hat er seine Frau gefragt, wie sollen wir denn das umsetzen, wie soll das Gott gehören? Und hat sie gesagt, ja, also diese jungen Menschen da mit den Blumen in den Haaren und mit den langen, weiten Kleidern, also die Hippies damals und die Pottrauchen und so Zeugs und völlig verwahrlost sind und Sinn nach im Leben suchen, du, wir könnten denen unsere Türen öffnen. Ja, also gut, machen wir das. Dann haben sie ein neues Haus, ein größeres Haus haben sie gehabt, haben aber offene Türen gehabt, nie was abgeschlossen. Die jungen Leute sind gekommen und gegangen, haben Wegweisung für ihr Leben bekommen. Viele von denen sind Christen geworden und haben das gefunden, wonach sie so sehnsüchtig gesucht haben. Und hat uns erzählt, wisst ihr, in all den Jahren, wo die Hippies bei uns ein- und ausgegangen sind, ist nicht einmal irgendetwas geklaut oder kaputt gemacht worden. Obwohl die haben gecrashed auf dem Sofa, die haben auf dem Teppichboden geschlafen, es waren manchmal 20 Leute da und sind in der Küche zugegangen, haben sich was zum Essen gemacht, die haben bei uns gelebt. Und ist nie was geklaut oder kaputt gemacht worden, außer eines. Natürlich, die Vase. Er hat uns gesagt, wisst ihr, Jesus hat das nicht jedem gesagt. Du sollst alles verkaufen, den Armen geben und mir nachfolgen. Das hat er dem reichen Jüngling gesagt, weil das war das, was diesen reichen Jüngling gehindert hat, Jesus nachzufolgen. Und das war das, was mich gehindert hat, in wirklich Jesus nachzufolgen. Erst wo ich begriffen habe, das gehört nicht mir, sondern das gehört Gott. Erst da konnte ich so nachfolgen, wie ich das auch eigentlich sollte. Und Gott will nicht, dass jeder von euch alles hergibt. Aber merkt euch eins. Wenn ihr ernst macht mit Jesus, dann wird es auch auf die letzte Vase drauf ankommen. Ich bin in vielen Jugendveranstaltungen gewesen in meinem Leben, aber nie habe ich 400 junge Menschen so gebannt zuhören, gesehen, erlebt wie da. Selbst in dem Augenblick, wo er neben den Pult gegangen ist und seinen Fuß auf den Stuhl, der da stand, gesteckt hat und man gesehen hat, dass er seinen Reißverschluss nicht zugemacht hatte und die weiße Unterhose durchgeblitzt hat. Selbst da hat nicht ein Jugendlicher gekichert. Die haben gewusst, das ist ein heiliger Augenblick. Das, was dieser Mensch uns erzählt, das ist authentisch. So ein Leben in der Nachfolge möchte auch ich haben. Gott bewirkt unser Heil, aber er tut es nicht ohne uns. Wir werden noch ganz kurz auf die letzten Verse dieses Abschnitts eingehen, wo es um gute und schlechte Vorbilder geht. Paulus sagt: Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist ihre Schande, in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wer kann uns sagen, folge mir nach? Wir versuchen so zu leben, wenn wir Jugendkreis machen oder Kinderarbeit oder irgendeine andere Form der Arbeit in der Gemeinde haben. Da versuchen wir es, ein Vorbild zu sein. Aber das zu sagen, folge mir nach, das ist schon stark. Und Paulus sagt es auch im Thessalonicher Brief, im Epheser Brief, nicht nur hier. Aber wenn er das sagt, dann sagt er das nicht in dem Sinne, wie wir das in erster Linie verstehen, sondern was dahinter steckt, ist mit ihm zusammen nachahmen. Das griechische Wort hat das mit drin und nachahmen. Also seid mit Nachahmer mit mir. Aber es geht darum, dass das unser Anliegen wird, Nachahmer Christi zu sein. Die Imitatio Christi im Hochmittelalter, ein sehr einflussreiches Buch in der neuen Frömmigkeit, die Devotio Moderna, Vorreiter für die Reformation, im Grunde das pietistische Anliegen damals schon im 15. Jahrhundert. Da ging es genau darum, dass wir Jesus Vorbild unseres Lebens werden lassen. Und dass wir andere Menschen mitnehmen, dass sie mit uns diesem Vorbild nachleben, dieses Vorbild nachahmen. Und es gibt viele, die das nicht tun, leider, wie Paulus es hier feststellen muss. Wir haben ja auch gesehen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und die Kirchen und Gemeinden, die sich christlich nennen, verhalten sich nicht immer christlich und sind nicht immer Nachahmer unseres Herrn und Heiland. Wir sollen das tun als Himmelsbürger. Wir hatten es vorhin von einer Grenzüberquerung bei der Vorstellung heute Abend. Und dass man sich ausweisen muss, man hat eine Ausweispflicht. Warum? Weil in einem Land, in dem ich Bürger bin, habe ich gewisse Rechte und Pflichten, die ein Ausländer nicht hat. Rechte und Pflichten. Paulus sagt, wir leben zwar in dieser Welt, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Da haben wir unsere Rechten und Pflichten her. Vom Himmel her. Vom Himmel her werden wir definiert. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wir hatten nach dem Vortrag gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch darüber, dass ich gesagt hatte, Jesus ist als Mensch gewordener Gott auferstanden und in den Himmel hinaufgestiegen. Und hier wird das bestätigt. Wir werden gleich seinem verherrlichten Leibe sein. Er hat sich für alle Zeit an diesen Leib gebunden, ist Mensch geworden, der neue Adam, unser Bruder, aber auch unser Herr. Und Deswegen ist ihm auch alle Macht übergeben worden, wie wir in Philipper 2, 5 bis 11 gesehen haben, damit jedes Knie sich beuge, auf der Erde, unter der Erde und im Himmel. Und hier heißt es, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann und es auch tun wird. Lass uns die Hände falten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Werk, das du hier auf diese Erde getan hast. Und wir danken dir für das Werk, das du in uns heute tun wirst. Vollende du das Werk, das du in uns angefangen hast. Hilf uns in Treue, in Gehorsam, in Liebe, den Weg der Nachfolge in deinen Fußstapfen zu gehen. Hilf, dass wir, wie Paulus, uns nach dir und deinem vorgesteckten Ziel ausstrecken und dir nachjagen, dass es uns primäres Ziel unseres Lebens wird, dieses Ziel zu erreichen. Danke, dass du bei uns bist, dass du uns auf diesem Weg hilfst und gebrauchst. Und wir bitten dich, gebrauche uns auf diesem Wege zu deiner Ehre. Amen. Wir singen ein Lied und danach, wenn die Zeit es noch erlaubt, ich weiß nicht, ob da Fragerunde. Ja.